Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Weiter mit Dirk-Oliver Heckmann und jetzt der Wirtschaft und der Börse als Schwerpunkt in der kommenden halben Stunde, in der wir unter anderem auf die Hauptversammlung der Lufthansa schauen und über eine erste Dieselklage gegen VW vor dem Bundesgerichtshof informieren. Aber auch hier greifen wir zunächst natürlich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auf zum EZB-Anleihenprogramm, das teilweise verfassungswidrig ist, so das Gericht heute. Wie kommt dieses Urteil an den Finanzmärkten an? Wie sehen das die Anleger? Das wollen, das werden wir jetzt von Dorothee Holz erfahren, die ich jetzt zur Börsenberichterstattung diesmal per Telefon wegen Homeoffice begrüße. Frau Holz, was sagt denn der Blick auf den deutschen Aktienindex? Löste das Urteil Unruhe aus?
Naja, es löste auf jeden Fall ganz viel Spannung aus und es gab unwahrscheinlich viel zu verdauen. Das war nicht ganz leichte Kost, die da verabreicht wurde. Und die ersten Reaktionen waren eher negativ. Der DAX verlor mehr als die Hälfte seiner Kursgewinne. Von einem Plus von über 2% vor dem Urteil blieb zunächst nur noch ein Aufschlag von 0,8% übrig. Inzwischen hat sich das Ganze etwa in der Mitte eingependelt. Der wichtigste deutsche Aktienindex steigt um 1,2% auf rund 10.600 Punkte. Daraus spricht natürlich Erleichterung, denn das Worst-Case-Szenario ist ausgeblieben, nämlich ein sofortiges Verbot von Anleihekäufen durch die Bundesbank. Die Bundesbank ist ja ein absolutes Schwergewicht in der EZB. Das Volumen macht gut ein Viertel aus bei den Anleihekäufen. Wenn das weggebrochen wäre, ja, dann hätte man hier tatsächlich Panikreaktionen erlebt. Es ist aber ein Urteil, das durchaus Sprengkraft hat und auch ein überraschendes Urteil, meint zumindest Ulf Kraus, EZB-Beobachter der Landesbank Hessen-Thüringen, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe.
Ja, es war also schon eine große Überraschung, auch in seiner Deutlichkeit, dass sich hier das Bundesverfassungsgericht auch gegen das EuGH gestellt hat, gegen die Entscheidung des EuGHs. Und deswegen konnte ich eigentlich mit so einem klaren Urteil nicht rechnen.
Dann gehen wir mal ins Detail. Wenn Sie sagen, klares Urteil, das Verfassungsgericht hat festgestellt, dass das Anleihekaufprogramm teilweise verfassungswidrig ist. Was bedeutet das genau? Darf die Bundesbank sich jetzt nicht mehr an den Anleihekäufen beteiligen?
Ja, das Bundesverfassungsgericht hat sich vor allem, sage ich mal, an der Vergangenheit, dass die Verhältnismäßigkeit eben da nicht überprüft worden ist, auch von Seiten der EZB und auch keine Erklärung groß dazu gab und dass auch das von der politischen Seite, also natürlich Bundestag und Regierung nicht so richtig hier ihre Funktion auch ausgefüllt hat, um die Verhältnismäßigkeit zu prüfen dieses Ankaufprogramms, das ja doch enorm war. Und das führte letztendlich dazu, dass das Bundesverfassungsgericht hier eine Nacharbeit gefordert hat von der Notenbank, die das einfach erklären muss im Nachhinein. Es ist auch in Bezug auf Mario Draghi noch ein gewisses kritisches Moment, was hier reingekommen ist.
Sie haben das Wort Verhältnismäßigkeit angesprochen. Das ist genau die Brücke, die die Richter gebaut haben. Die EZB muss nachweisen, dass die Anleihekäufe verhältnismäßig sind. Aber das ist ein sehr schwammiger Begriff. Das kann die Notenbank doch immer behaupten.
Ja, bislang hat die Notenbank sich einfach gemacht, hat gesagt, das ist ihr Mandat. Die Inflation muss auf knapp 2% kommen und dafür können wir praktisch sehr viel unternehmen. Aber solche Sachen eben, das moniert eben auch das Gericht, wie zum Beispiel dann auch, wie ist das mit den Sparern, wie ist das mit den Immobilienmärkten, wie ist das dann auch mit den Unternehmen, wie sind die Wirkungen, dann Stichwort Zombie-Unternehmen und vor allem, wie ist die erhöhte Abhängigkeit von der Politik, die dadurch gegeben ist. Das sind alles Fragen, die sind aus Sicht des Verfassungsgerichts unterbelichtet worden.
Die Kritiker dieser Anleihekäufe, von denen es ja gerade in Deutschland viele gibt, monieren vor allem, dass die EZB damit verbotene Staatsfinanzierung betreibe. Diesen Vorwurf haben die Karlsruher Richter aber abgeschmettert. Das ist doch eigentlich ein Paukenschlag.
Ja, hier lag natürlich die größte Gefahr auch für die Finanzmärkte, dass hier gesagt wurde, das wäre eine verbundene Staatsfinanzierung. Und das hätte natürlich dann schon zu noch größeren Schockwellen geführt. Die hielten sich jetzt an den Finanzmärkten in Grenzen, eben weil hier das Bundesverfassungsgericht relativ klar geurteilt hat.
Keine unerlaubte Staatsfinanzierung, aber der DAX hat trotzdem Gewinne abgegeben, der Euro auch. Also ist es doch ein Schlag für die Märkte? Droht da nicht doch möglicherweise ein größeres Risiko, als man es jetzt abschätzen kann?
Ja, das werden die nächsten Wochen zeigen. Jetzt überlegen sich natürlich alle, wie kann man das alles beurteilen und was für Konsequenzen hat das. Aber es sieht im Moment danach aus, dass die Konsequenzen an den Finanzmärkten sich in Grenzen halten, eben weil die EZB hier zwar nacharbeiten muss, aber immerhin noch die Chance besteht, dass die Bundesbank dann weiterhin an den Käufen teilnimmt. Und darauf kann man auch bauen.
Die Bundesverfassungsrichter haben ganz klar eine Tür offen gelassen. Saßen da nicht doch die Märkte bei diesem Urteil den Richtern im Nacken?
Ganz bestimmt haben die Richter auch die Marktreaktionen mitbedacht, denn gerade in der aktuellen Situation wäre das natürlich auch sonst sehr fahrlässig. Aber ich glaube, dass die Richter hier ein salomonisches Urteil in dem Sinne gefällt haben, dass sie eben die Finanzmärkte nicht auf die Achterbahn geschickt haben, sondern dass alles, sage ich mal, in relativ ruhigen Bahnen bislang verlaufen ist.
Ja, das war Ulf Kraus von der Landesbank Hessen-Thüringen.
Ja, und das war die Kollegin Dorothee Holz. Schönen Dank für diese Einordnungen. Die Auswirkungen auf dem Devisenmarkt wurden ja schon erwähnt. Wo genau, Frau Holz, steht der Euro aktuell?
Ja, der Euro bleibt unter Druck. Der Euro ist nach dem Urteil von einem Dollar 09 auf einen Dollar 08 gefallen.
Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Bei Staatsanleihen gibt es Kursverluste. Die Umlaufrendite steigt um 3 Basispunkte auf minus 0,54%. Und der Goldpreis, der hat sich kaum verändert. Gold notiert bei 1.700 Dollar die Feinunze.
Dann schauen wir jetzt auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Über die Hauptversammlung der Lufthansa werden wir gleich noch informieren. Gab es da bisher schon Äußerungen, die Reaktionen hervorgerufen haben?
Die Äußerungen gehen ja in die Richtung, dass auch die Lufthansa eine rasche Einigung anstrebt. Der Staat wird wie auch immer eine Rolle spielen. Und was jetzt schon feststeht, und das ist natürlich auch für Anleger entscheidend, auch für das Jahr 2021 wird die Lufthansa keine Dividende zahlen, also keine Gewinnausschüttung. Das ist schon eine ganz schön dicke Kröte. Trotzdem sind die Aktien leicht im Plus.
Der Immobilienkonzern Vonovia hat einen neuen Quartalsbericht vorgelegt. Wie kommt der an?
Ja, die Zahlen kommen hervorragend an. Die Aktien heben um 7% ab. Kein Wunder. Vonovia kommt nämlich ganz schön unbeschadet durch diese schwere Krise. Der Vorstand spricht von einem extrem stabilen Geschäft, obwohl es ja 3.500 Mieterstundungen gab. Insgesamt verwaltet der Konzern aber 350.000 Wohnungen. Das fällt also nicht so sehr ins Gewicht. Die Nachfrage nach Wohnungen, die bleibt angeblich hoch. Die Leute bleiben auch in ihren Wohnungen und das kommt dem Unternehmen natürlich in diesen Zeiten zugute.
Bereits gestern Abend hatte der Chip-Hersteller Infineon über seinen Geschäftsverlauf informiert. Mit welchem Echo bei den Anlegern?
Ja, die Botschaften sind gemischt und das Echo fällt trotzdem positiv aus. Im abgelaufenen Quartal hat das Unternehmen zwar weniger verdient, blieb aber immerhin in den schwarzen Zahlen. Dafür hat sich aber der Ausblick auf das zweite Halbjahr eingetrübt. Kein Wunder, Infineon beliefert die Autoindustrie und die Aussichten für die Autoindustrie sind ja bekanntermaßen schlecht.
Gut läuft's beim Kochboxenlieferanten HelloFresh, der damit zu den Gewinnern der Corona-Krise zählt. Ein Gewinner auch an der Börse?
Absolut. Die Aktien ziehen um über 5% an, steigen auf ein Rekordhoch. Tatsächlich ist der Kochbox-Lieferant einer der ganz großen Profiteure der Corona-Krise, des Zuhausebleibens. Trotz der Lockerungen, die ja jetzt anstehen, bleibt das Unternehmen auch für das Gesamtjahr optimistisch und hat Jahresziele angehoben.
Dorothee Holz war das über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Schönen Dank. Das Bundesverfassungsgericht hat also den Aufkauf von Staatsanleihen durch die EZB teilweise für verfassungswidrig erklärt. Als größter EZB-Anteilseigner entfällt ein erheblicher Teil der Ankäufe auf die Bundesbank. Und die hatte heute nahezu zeitgleich zur Urteilsverkündung zu einem eigenen Termin eingeladen. Wie stehen die Banken in Deutschland da in Zeiten der Corona-Krise? Das war das Thema, das an sich schon interessant genug ist. Aber dann kam eben das Urteil, ob und wie die Bundesbank darauf reagiert hat. Mehr dazu aus Frankfurt am Main von Mischa Erhardt.
An diesem Vormittag hat die Bundesbank weniger auf sich geschaut als auf die Banken. Denn die Bundesbank ist zusammen mit der Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin für Regulierung und Aufsicht der Banken zuständig. Das Urteil in Karlsruhe war kein Thema. Dafür aber die Frage, wie stabil eigentlich das Bankensystem in dieser Krise ist.
Die Banken sind aktuell stabil,
sagte Bundesbankvorstand Joachim Würmeling in der Online-Konferenz.
Die aktuelle Krise zeigt im Übrigen eindrücklich, dass wir als Aufsicht die richtigen Lehren aus der letzten Krise gezogen haben. Viele, auch von Banken kritisierte Maßnahmen, erweisen sich jetzt als Gold wert.
Die Banken verfügten über Kapitalpuffer in dreistelliger Milliardenhöhe, um Kredite an Unternehmen zu vergeben und im Notfall auch Verluste aus Kreditausfällen stemmen zu können. Im dritten Quartal dürften laut Schätzungen der Bundesbank Kreditausfälle zunehmen. Allerdings seien Prognosen derzeit schwer bis unmöglich. Alles hänge vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.
Wir müssen besonders die Kreditrisiken ernst nehmen, aber auch diese scheinen Stand heute zumindest im Aggregat tragbar. Oder um in einem Bild zu sprechen, die Deiche sind hoch und dicht, aber niemand weiß, wie heftig die Flut branden wird.
Eine Flut jedenfalls brandet schon, nämlich die von Kreditanfragen. Virtuell anwesend war auch Ingrid Hengster im Vorstand der KfW zuständig für die Inlandsförderung. Sie bescheinigte, dass die Nachfrage nach Hilfskrediten aus der Wirtschaft ungebrochen hoch sei. 27.000 Anträge lägen vor, in Höhe eines Gesamtvolumens von 34 Milliarden Euro. Angesichts dieser Welle von Krediten gelte es, wachsam zu sein, mahnten denn auch die Bankenaufseher. Gelder und Kredite dürften nicht in Unternehmen fließen, die keinerlei Zukunft haben. Yves Mersch, Vizechef der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank.
Wir sollten aufpassen, dass wir nicht in eine Zombie-Wirtschaft hineinwachsen, wo aus Liquiditätsproblemen dann die Solvenzprobleme unerkannt bleiben. Das ist eine andere Gefahr, die wir umschiffen müssen.
Trotz der bisherigen Stabilität des Bankensektors in dieser Krise warnen die Aufseher aber auch, dass vereinzelt Banken in Schieflage geraten könnten. Um Banken generell stabil zu halten und ihnen mehr Spielraum zu geben, hatten die Aufseher einige Kapitalanforderungen und Regulierungen für Banken im Zuge der Corona-Krise gelockert. Das will der Präsident der Bankenaufsicht BaFin, Felix Hufeld, aber nicht falsch verstanden wissen.
Ich möchte nur mit aller Deutlichkeit sagen, wir sollten das, was unter den extremen Bedingungen einer Krise angemessen und richtig ist, nicht verwechseln mit einem Dauerzustand.
Man werde Schritt für Schritt in einen regulatorischen Normalzustand zurückfinden. Die jetzige Ausnahmesituation solle nicht als Eintritt in eine dauerhafte Deregulierungsphase missverstanden werden.
Mischa Erhardt war das zur Bundesbank. Die Aktionäre der Lufthansa sind heute zur Hauptversammlung geladen und das in höchst unruhigen Zeiten für den Konzern, der gerade mit der Bundesregierung über Staatshilfen verhandelt. Der Grund ist ja klar, die meisten Flugzeuge bleiben wegen Corona am Boden. Es wird kein Geld verdient, im Gegenteil. Die Hauptversammlung heute ist zudem keine alltägliche Veranstaltung, denn sie findet statt, wie schon bei einigen anderen Großkonzernen auch, online natürlich. Brigitte Scholtes hat sich für uns zugeschaltet.
Ein wenig Normalität wollte die Lufthansa heute doch vermitteln. Zu Beginn der Hauptversammlung zeigte sie einen Film aus der Lufthansa-Welt vor der Krise. Einer Welt, in die das Unternehmen eines Tages wieder zurückkehren wolle, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Er saß zusammen mit einem Vorstandsmitglied, Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Klei und drei weiteren Mitgliedern des Kontrollgremiums in der Lufthansa-Verwaltung. Der Rest von Vorstand und Aufsichtsrat waren zugeschaltet, wie auch die Aktionäre, von denen gut ein Drittel des Grundkapitals virtuell anwesend war. Aktuell ist eben Krise, fliegt die Kranichlinie nur noch 3.000 Kunden pro Tag statt der 350.000, die vor der Krise normal waren. Wann die Lufthansa wieder durchstarten könne, wisse noch niemand, sagte Spohr, gab aber einen kleinen Ausblick auf die nähere Zukunft.
Ab Juni planen wir die erste Phase unseres Neustarts mit einer spürbaren Erweiterung unseres derzeitigen Flugplans. Aber es wird eine sehr langsame Anlaufphase sein. Erst für 2023 erwarten wir, dass die globale Nachfrage ihr neues Gleichgewicht gefunden hat. Wir möchten nicht nur in der Krise besser als andere sein, wir möchten auch nach der Krise besser als andere sein.
Um dahin zu kommen, benötigt die Lufthansa aber Staatshilfe. Darüber laufen die Verhandlungen mit der Bundesregierung und der KfW, aber auch mit den Regierungen in Österreich, der Schweiz und Belgien. Die Zustimmung des Schweizer Parlaments erwartet Spohr heute noch. Knackpunkt in den Verhandlungen mit der deutschen Regierung ist bekanntlich die Frage einer aktiven Beteiligung des Staates.
Jetzt brauchen wir staatliche Unterstützung. Aber wir brauchen keine staatliche Geschäftsführung. Und ich darf Ihnen ergänzend sagen, auch in der Bundesregierung in Berlin möchte niemand eine staatlich gelenkte Geschäftsführung der Lufthansa.
Spekuliert wird über eine Hilfe von 10 Milliarden Euro, in der auch eine direkte Staatsbeteiligung mit einer Sperrminorität von gut 25% enthalten sein könnte. Details zu den Verhandlungen gab es heute nicht, diese seien vertraulich. Aber in Antwort auf die zuvor schriftlich eingereichten Aktionärsfragen sagte Spohr, niemand im Unternehmen habe ein Interesse daran, dass die Gespräche scheiterten. Nur für den Fall, dass dies doch geschehe, habe man die Möglichkeit eines Schutzschirmsverfahrens, also einer Insolvenz in Eigenverwaltung, aufgebracht. Die Aktionäre sollen heute einem Dividendenausfall für 2019 zustimmen. Die Lufthansa dürfe sich nicht überschulden, denn das werde sie auf Jahre lähmen, sagte deren Chef.
Wir müssen schon heute an einem Plan arbeiten, wie wir staatliche Kredite und Beteiligungen so schnell wie möglich wieder zurückführen können. Die Politik ist aufgerufen, darauf zu achten, dass Hilfen nicht zu einer Schieflage im internationalen Wettbewerb führen. Insbesondere, wenn Wettbewerber aus den USA oder China sich jetzt mit staatlicher Hilfe sanieren. Gerade jetzt ist es wichtig, dass der internationale Wettbewerb nicht durch Art und Umfang unterschiedlicher Staatshilfen verzerrt wird.
Der Bericht war das von Brigitte Scholtes über die Hauptversammlung der Lufthansa. Gut 4,5 Jahre ist es her, da flog der Dieselskandal bei Volkswagen auf. Heute verhandelt der Bundesgerichtshof nun erstmals in einem VW-Betrugsverfahren und beschäftigt sich mit einer Klage eines Dieselkäufers, der vom Abgasskandal betroffen ist bzw. sich betroffen fühlt. Worum es in dem Fall genau geht und welche Argumente vorgebracht werden, mehr dazu jetzt aus Karlsruhe von Thomas Wagner.
Ungewollter Vertragsabschluss, so beschreibt der Anwalt des Klägers das, was ich im Januar 2014 zugetragen habe. Herbert Gilbert aus Rheinland-Pfalz und Kläger in diesem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof kaufte für 31.490 Euro einen Volkswagen, also über 1,5 Jahre vor jenem Zeitpunkt, als der sogenannte Dieselgate-Skandal in Zusammenhang mit softwaregesteuerten Abschalteinrichtungen für die Abgasreinigung überhaupt erst ruchbar wurde. Hätte er gewusst, dass diese, wie es hieß, Betrugssoftware in dem Auto verbaut war, niemals hätte er sich für den Fahrzeugkauf entschieden und deshalb bitteschön wolle er nun das Auto wieder zurückgeben, so Herbert Gilbert heute vor dem BGH-Gebäude.
Ich möchte im Grunde den Kauf des Autos rückabwickeln, das Auto zurückgeben und dafür meinen Kaufpreis wieder erhalten.
Durch zwei Instanzen hindurch hatte sich Gilbert bis zum Bundesgerichtshof durchgekämpft. Das Verfahren heute gilt als wichtig, sind doch mehrere tausend ähnlicher Klagen anhängig. Und immerhin, eine Stunde nahm sich der Vorsitzende Richter des 6. Zivilsenats Zeit, das Ergebnis umfangreicher Vorberatungen darzulegen. Wenn der Kauf wirklich zurückerstattet werden sollte, müsse ein sittenwidriges Verhalten des VW-Konzerns vorliegen. Der sei zwar, so der Richter, rein formal eine Aktiengesellschaft und eine Aktiengesellschaft könne nicht so einfach sittenwidrig handeln, sehr wohl aber die leitenden Personen. Und zu denen zählte der Vorsitzende Richter unter anderem auch den Chef der Entwicklungsabteilung, der von Entwicklung und Einbau der Betrugssoftware seinerzeit Bescheid gewusst habe. Der sei nicht irgendein kleiner Angestellter, sondern der Chef einer Herzabteilung, so der Richter wörtlich. VW wiederum argumentierte in dem Verfahren damit, dass man mit dem Auto, das nun rückabgewickelt werden soll, jederzeit hätte fahren können und dass auch zu keiner Zeit eine Stilllegungsgefährdung bestanden habe. Insofern könne der Kläger trotz verbauter Betrugssoftware keinen konkreten Schaden nachweisen. VW-Anwältin Martina von Wingard gab sich dann auch siegessicher.
Wir sind zuversichtlich, dass der 6. Zivilsenat einen Schadensersatzanspruch ablehnen wird, mit der Begründung, dass es gar keinen Schaden gibt. Er hat einen Schaden allein aufgrund eines Vertragsschlusses nur dann angenommen, wenn dem Kunden aufgrund des Vertrages ein Gegenstand übergeben wurde, den er nicht nutzen konnte, nicht voll nutzen konnte für seine Zwecke. Das ist hier anders.
Allerdings das Argument, dass es keine Stilllegungsgefährdung bestanden habe, dass das Auto sozusagen zu jeder Zeit nutzbar gewesen wäre, wollte Klaus Goldenstein, der Anwalt des klagenden VW-Kunden, so aber nicht stehen lassen.
Der Punkt ist nicht der, es geht hier nicht um die Stilllegungsgefahr, sondern es geht einfach nur darum, hätte der Käufer in dem Bewusstsein, dass er Gefahr läuft, jederzeit irgendwie, dass sein Auto stillgelegt wird, hätte er dieses Auto gekauft. Das ist die wesentliche Frage. Und da muss man einfach sagen, irgendwie, er hätte es nicht getan.
Bemerkenswert in diesem Zusammenhang die Ausführungen des VW-Anwalts in dem Verfahren. Auch der wollte nicht bestreiten, dass zwischen 2004 und 2008 der berüchtigte Motor EA189 des Volkswagen-Konzerns mit illegaler Abschalteinrichtung für die Abgasreinigung entwickelt worden sei. Aber, so die Begründung, VW habe unter dem Druck strenger und, wie es wörtlich hieß, irrsinniger EU-Vorschriften gestanden, die kaum hätten erfüllt werden können. Ein Urteil wird der 6. Zivilsenat am Bundesgerichtshof heute nicht mehr verkünden. Klaus Goldenstein, der Anwalt des Klägers, glaubt jedoch, eine Tendenz herausgehört zu haben.
Wir gehen heute mit einem recht guten Gefühl hier raus aus der Verhandlung.
Der VW-Dieselskandal vor dem Bundesgerichtshof, Thomas Wagner, berichtete. Wir bleiben in der Autobranche. Die Bundesregierung berät heute mit Vertretern der Autoindustrie und den Gewerkschaften über mögliche Staatshilfen. Wir haben schon darüber berichtet. Auch auf dem wichtigsten und größten Automarkt der Welt in China fördert der Steuerzahler dort den Absatz von Neuwagen. Hier mit einem klaren Fokus auf E-Antriebe. Steffen Wurzel aus Shanghai berichtet.
Im Ursprungsland des Coronavirus hat die Autoindustrie die Krise einigermaßen gut überstanden. Die neuesten Zahlen des chinesischen Automobilverbandes zeigen, dass im April in der Volksrepublik fast so viele Autos verkauft wurden wie im Jahr zuvor. Trotzdem fördert die Staatsführung den Kauf von Autos mit zusätzlichem Steuergeld. So wurden bestimmte Subventionen und Steuererleichterungen für E-Autos verlängert. Unterm Strich profitieren vor allem die Käufer von E-Autos, sagt Zhong Shi, unabhängiger Autoanalyst aus Peking. Eigentlich hätten diese Förderungen für E-Autos schon dieses Jahr auslaufen sollen. Dass sie nun 2 weitere Jahre bestehen bleiben, ist immerhin etwas. Und es wird das Kaufverhalten der Verbraucher beeinflussen. Gefördert werden aber nur E-Autos, die umgerechnet maximal rund 39.000 Euro kosten und nur solche, die in China produziert werden. Deutlich mehr Geld als geplant gibt der chinesische Staat außerdem aus für zusätzliche Ladesäulen. Darüber hinaus haben auch mindestens 12 chinesische Städte neue Subventionen für E-Autos auf den Weg gebracht, unter anderem die 11-Millionen-Metropole Guangzhou im Süden des Landes. Um nach der Coronavirus-Krise der Wirtschaft zu helfen, fördert die chinesische Führung aber nicht nur den Absatz von E-Autos. Eigentlich hätten am 1. Juli bestimmte Abgasnormen für leichte Lastwagen verschärft werden sollen. Das wird nun um 1 Jahr verschoben und das hilft in diesem Segment also dem klassischen Verbrennermotor. Eine weitere Fördermaßnahme: Der Staat hat die Mehrwertsteuer auf Gebrauchtwagen deutlich gesenkt. Auch das dürfte indirekt den Absatz von Neuwagen beflügeln, weil Autobesitzer so ihren bisherigen Wagen leichter loswerden und schneller ein neues Auto kaufen können.
Steffen Wurzel war das über die Staatshilfen für Neuwagen in China. Und wir kommen damit zur Wirtschaftspresseschau. Zumindest skeptisch sehen die Kommentatoren die Forderung der Autoindustrie nach staatlichen Kaufprämien, wie schon erwähnt, Thema heute, beim Treffen der Autobauer mit der Bundesregierung im Kanzleramt.
Wenn es um Hilfen für die Wirtschaft gehe, könne man durchaus über Autos reden. Vielleicht müsse man es sogar, meint die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle. Die Frage ist allerdings, wie das geschieht. Automanager verweisen fröhlich auf die außerordentlich gute Unternehmensbilanz des vergangenen Jahres. Sie finden, auch in der Krise könnten Dividendenausschüttungen an Aktionäre nicht in Frage stehen. Aber auf Hilfe dringen sie doch. Die Differenz zwischen dem Anspruch an den Staat und dem an sich selber ist erheblich. Klimaauflagen sind da das Allermindeste, sollte es Staatshilfen geben. Das Handelsblatt weist darauf hin, dass sich zumindest die 3 großen Konzerne VW, Daimler und BMW derzeit nicht in einer finanziellen Notlage befänden. Selbst wenn kein Auto verkauft würde, wäre man bis weit in den Herbst noch flüssig. Wer auf so viel Geld sitzt, sollte den Markt eigentlich selbst anschieben können. Doch die Konzerne schütten lieber aus. BMW will für das abgelaufene Geschäftsjahr gut 1,6 Milliarden Euro an seine Aktionäre zahlen. VW und Daimler halten ebenfalls an den Ausschüttungen fest. Sollte sich die Politik durchringen, eine neue Kaufprämie auszuloben, dann nur gegen die Zusicherung, Dividenden mindestens zu kappen. Dennoch, schreibt der Tagesspiegel aus Berlin, brechen harte Zeiten für eine Branche an, die schon vor Corona einen tiefen technologischen Wandel und Milliardeninvestitionen zu bewältigen hatte. In Deutschland sind mehr als 800.000 Beschäftigte in der Autoindustrie direkt tätig und vor- und nachgelagert sind es noch einige 100.000 mehr. Ja, auch im Gastgewerbe oder im Einzelhandel sind viele Menschen beschäftigt. Aber die Wertschöpfungskette der Automobilbranche ist länger und sie reicht weit auch in diese Wirtschaftsbereiche hinein. Die Tageszeitung Taz unterstützt den Vorschlag eines Bündnisses von Verkehrsverbänden. Sie fordern eine grüne Mobilitätsprämie für alle. Damit sollen Bürgerinnen und Bürger selbst entscheiden können, für welche Form der Fortbewegung sie den finanziellen Zuschuss des Staates verwenden. Für ein Fahrrad, ein E-Bike, eine Bahncard, ein Abo für den ÖPNV oder ein Elektroauto. Das wäre gleichzeitig ein Beitrag zur Verkehrswende und zur Ankurbelung der Konjunktur.
Mit dieser Ansicht über die Verkehrswende und die Ankurbelung der Konjunktur endete die heutige Wirtschaftspresseschau. Gleich geht's hier in der Mittag weiter mit dem Blick in die Länder. Eines der Themen: der Bündnisgrüne Boris Palmer eckt mal wieder an.